50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Tagesrausch.
Hallo und Grüße.
Grüße.
Grüße nach draußen. Wir finden uns wieder ein. Ihr findet euch offensichtlich auch wieder ein. Ansonsten würdet ihr jetzt diese engelsgleichen Stimmen nicht hören können. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und wir freuen uns auch sehr, dass wir da sind. Deswegen zum Gruße zu einer neuen Folge.
Ja. Bis Katz. Haben wir uns wieder was Schönes ausgesucht, überlegt. Ich glaube, wir haben euch offenbart beim letzten Mal, dass wir noch gar keinen Peil hatten, was wir denn als nächstes in die Gläser packen, um das zu vertonen. Wir haben uns in der Zwischenzeit zusammengerauft und einen sehr starken Entschluss gefasst.
Ja, das, womit keiner gerechnet hatte, ist passiert. Wir haben was ausgewählt, was so eigentlich gar nicht so präsent ist, was wahrscheinlich jetzt spekulativ, ich bin gespannt, eigentlich müsste man eine Umfrage starten, ob es wirklich so ist.
Ja, geil.
Was spekulativ noch gar nicht so viele kennen. Ich weiß nicht, hattest du das vorher auf dem Schirm, was wir heute haben? Kanntest du das?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Also ich habe es getrunken, unterbewusst getrunken. Oh, das hört sich auch schon schwer alkoholisiert an. Ich habe es unterbewusst getrunken. Nein, also ich kannte den Alkohol, den Whisky, habe ihn getrunken, aber ich wusste nicht, wie er heißt. Und auch erst seit heute weiß ich, wie man ihn ausspricht.
In der Tat ist das so. Ich kannte ihn tatsächlich vorher, was aber ein Zufall ist, ein unglaublicher Zufall. Doch dazu später mehr. Cliffhanger. Ja, es ist was, wo man nicht direkt drauf kommt, was jetzt auch nicht jeder direkt auf dem Schirm hat. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Ich kenne halt auch nur wirklich ein Destillat von denen. Mhm. Das, was ich selber mal besessen habe, wohlgemerkt Vergangenheitsform, es ist leer. Ich habe die leere Flasche noch, damit man so eine schöne Lichterkette reinstopfen kann. Das sieht immer schnuckelig aus,
also eine
leere Whiskyflasche mit so einer Kerze drin oder so einer Lichterkette. Ist immer schön muckelig.
Ja, dann versuchen wir uns doch mal daran, wie man dieses Ungetüm hier ausspricht.
Also bis vor kurzem hab ich das getan, was eigentlich wahrscheinlich jeder tut, der diesen Namen liest, weil der sieht so schön harmonisch aus und ganz einfach auszusprechen. Und er heißt halt einfach Wemyss.
Wemyss. Hätte ich auch so unterschrieben, das heißt
Wemyss. Schön mit Doppel-S hinten, Y-Doppel-S, Wemyss, passt perfekt, aber nein, weit gefehlt, wäre ja zu einfach, wenn der Wemyss heißen würde.
Es heißt Weems.
Weems.
Hört sich auch wirklich ein bisschen witzig und abgefahren an, da wäre ich nie drauf gekommen.
Ich das Gälische. Ich habe schon gesagt, das ist eher so amerikanisch, so wie Beavis and Butthead, ne?
Ja. Papers, Spirit.
Weems.
Weems. Weems.
Cool. Nein, es heißt wirklich Weems. Dieser Wemyss Malt, sprich Weems Malt, den wir uns rausgesucht haben, heute ist ein Blend. Auch das ist was Besonderes, was wir nicht allzu oft haben. Wir haben uns heute für einen Blend bewusst entschieden, denn von der Weems ist es keine Distillery natürlich, das kann man dann schon vorwegnehmen. Von Weems Malts gibt es nur Blended Whiskys. Und drei davon, drei an der Zahl, kommen heute zu uns ins Glas.
Ganz genau. Also mich würde es wirklich interessieren, wie viele von euch Weems kennen. Schreibt uns einfach bei WhatsApp, bei Social Media, auf Instagram und sagt einfach, hey, ja, ich kannte es oder ne, habe ich noch nie von gehört. Würde mich wirklich mal interessieren. Ja, wir haben die gesamte Core Range von Weems vor uns. Die Auserwählten von euch, die Weems schon kennen, wissen dann auch direkt, um welche drei Whiskys es geht. Und wir starten einfach mit dem schönen Bienenstöckchen, oder?
So ist das. Da können wir vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Es gibt nicht nur die Core Range. Die Core Range gibt es aber immer. Und diese Core Range, wie du gerade richtig erwähnt hast, besteht aus drei Destillaten. Die haben charakteristische Namen. Das erste ist The Hive. Und was man schon sagen kann, ist, Weems geht etwas weniger in die Richtung Transparenz, was ja ganz hoch im Kurs ist, siehe Kompassbox etc. Da kannst du was scannen und du siehst von der Gerste, die verwendet wurde für den Original-Whisky da drin, welcher Whisky da drin ist, aus welcher Distillerie, was für ein Fass, wie der Onkel vom Master Blender heißt und ich weiß nicht, was noch alles. Da kannst du wirklich alles bis ins kleinste Detail sehen. Hier nicht, da weiß man eigentlich fast nichts. Dafür ist die Namensgebung aber eher so in Richtung des Geschmackes gehen, auch wie man das bei Kompassbox so ein bisschen kennt. Deswegen ist der Hive, der Bienenstock, der verrät schon, dass er vielleicht so ein bisschen in eine Honigsüße gehen könnte. Denn genau das ist damit beabsichtigt. Der Name soll einem schon ein bisschen sagen, was einen da erwartet.
Ja, und vor allen Dingen, also der Hintergrund, weswegen sich entschieden worden ist, nicht die Destillerien oder die Region draufzupacken, also nicht Secret Space Hide oder nicht unabhängig abgefüllter Glenrothes, sondern einfach, es geht uns nicht um die Herkunft, es geht uns nicht um den Namen, weil beim Whisky geht es nicht um Namen oder um einen Ruf, sondern um den Geschmack.
Geschmack.
Ja, deswegen würde ich uns doch einfach mal einhyphen, oder?
Alles, was schmeckt, ist erlaubt.
Ja. Ihr werdet heute keinen einzigen Plop hören. Liegt daran, wir haben 3 Sampleflaschen zur Verfügung gestellt von unserem lieben Kollegen Pütti aus dem Hause Kammerkirsch. Deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank und einen netten Shoutout. Aber deswegen gibt es keine Plops, sondern wir haben nur kleine Pröbchen.
Raus aus der Kammer, rein ins Glas.
Danke well. Sollen wir über die Farbe sprechen oder sollen wir es lassen?
Also, der ist verdammt hell. Wundert mich ehrlicherweise, weil er auch noch gefärbt ist.
Richtig.
Das ist ungewöhnlich, denn wenn ich schon färbe, dann mache ich das eigentlich mit der Absicht, irgendwas Geiles zu machen.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, der sieht ja jetzt nicht scheiße aus, aber der ist sehr hell.
Das ist
schon ein etwas chardonnayiger Ton.
Ja, es ist halt das Schicksal des Blends, dass man bei Blended Whiskys in der Regel färbt, um halt dann auch bei einer Core Range immer die standardmäßig gleiche Farbe zu haben. Bei einem Single Cask natürlich nicht, da wird nichts gefärbt, aber bei einem Blended Whisky aus verschiedenen Single Malts, aus verschiedenen Grain Whiskys, da ist es leider, oder das ist einfach sehr häufig so, dass da, um die Standardfarbe zu halten, gefärbt wird.
Ja.
Er ist gefärbt, aber dafür nicht kühlfiltriert.
Korrekt, können Sie machen. Zahlen, Daten, Fakten, denn er hat 46 Volumenprozent, kommt in der 07er Flasche für einen relativ moderaten Preis von um die 35 Euro. Achtung, wir haben die 46% Variante.
Ja.
Es gibt die komplette Core Range auch als, wie heißt es?
Batch Strength.
Batch Strength, Dankeschön,
ja.
Genau. Die haben dann um die 50 oder gar über 50%, die kosten aber auch ein paar Mark mehr.
Ja.
Die sind dann so zwischen 45 und 55 Euro zu haben. Mit 46% runter verdünnt sind sie so für ungefähr 35 bis 40 Euro im Laden zu erstehen. Besteht aus circa 8 Jahre oder mindestens 8 Jahre lang gereiften Whiskys. Man sagt ihnen nach 16 verschiedene sollen drin stecken, 16 verschiedene Malts. Und das ganz besonders Interessante ist, ich habe hier die Angabe gefunden, zumindest was regional drin ist.
Ja, genau, habe ich auch
gefunden. Sehr, sehr interessant. Ja. Zumindest 62% süßer, weicher Whisky, das spricht für diesen High, für diese Honigsüße. 30% fruchtiger Speyside Whisky und noch 8% kräftiger Speyside Whisky.
Okay.
Das passt natürlich, eine schöne, süße Milde, dass das sehr Speyside-lastig ist. Das passt schon mal sehr schön ins Bild. Der Geruch zeigt was?
Doch ein sehr starker Alkoholgeruch in der ersten Nase.
Yes, das sehe ich auch so. Viel Obst, ganz, ganz viel Obst.
Ja.
Helles Obst, Fallobst. Tatsächlich habe ich da auch schon eine starke Süße in der Nase. In der ersten Assoziation erinnert er mich sofort an so einen Singleton of Dufton.
Ja.
Die 12 Jahre, so einen relativ standardmäßigen.
Ist eine sehr schöne Assoziation. Da hast du tatsächlich recht. Und der ist ja super spritzig, der Singleton.
Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch, also ich weiß jetzt nicht, ob Singleton so viel abgibt, um zu blenden. Ich könnte es mir aber vorstellen.
Boah, gute Frage.
Die sind ja relativ groß.
Die sind relativ groß. Die haben einen sehr hohen Durchschlag. Dadurch, dass wir natürlich noch keine Singleton-Folge haben, bin ich da in der Recherche nicht so tief drin
wie
bei manchen anderen.
Ich weiß es auch nicht. Ist jetzt nur, weil der erinnert mich echt vom Geruch relativ stark an den Standard-Singleton, den man so kennt in der schmalen Flasche, so als Geschenk für den lieben Nachbarn oder so. Weil er ist nicht so teuer, aber
echt spritzig. Sehr fair vom Preis. Ja, wenn sich der Alkohol ein bisschen verfliegt, wenn er ein bisschen länger im Glas ist, dann kommt die Frucht schöner durch. Ich bin so bei grünem Apfel.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr hell. Nicht nur von der Farbe, sondern auch vom Geruch wirkt er assoziativ recht hell.
Das stimmt. Noch habe ich keinen Honig. Deswegen bin ich gespannt, ob der gleich wachsig
also
ist.
Ich finde schon, der versteckt sich so ein bisschen hinter der Frucht, hinter der Süße auch. Da kann man schon Honig finden.
Ich bin doch der Honigbär. Haben wir noch bei der letzten Folge gehört.
Ja, du kleiner Honigbär, du. Winnie the Pooh, bin ich ein kleines Ferkel.
Ja, das bist du auf jeden Fall.
Hin und wieder.
So, gib ihm. Auf den Hive.
Auf den Hive, Slanche.
Slanche.
Lecker süß.
Ja.
Der ist jetzt nicht ganz so, also der schmeckt schon auch ein bisschen alkoholisch. Ne? Da merkst du schon ein bisschen was, aber der ist an sich relativ weich und süß. Also der Hive vom Namen, der verspricht schon nicht zu viel. Sehr süßer Whisky, sehr süßer Whisky. Die Frucht bleibt schön da. Ich habe dominant einfach Apfel, was die Frucht angeht. Apfel und ein bisschen Birne. Das könnte in Richtung grünen Apfel gehen, wie du es gerade schon gerochen hast. Ich habe trotzdem die Honigsüße auch. Und hinten raus kommt ein kleines bisschen Getreide, Gerste. Aber das finde ich jetzt nicht... das wird von der Süße überlagert.
Ja, da kaue ich nämlich jetzt gerade drauf rum auf dem Getreide. Hab überlegt, so ist es vielleicht doch ein verhältnismäßig hoher Grain-Anteil in dem Blend oder sind es 16 Single Malts gewesen, die hier vermählt worden sind. Es kommt, wie du vollkommen richtig sagst, hinten raus, dann der kommt die Gerste durch. Und es schmeckt eben eher nach Getreide als nach Malz.
Ich habe relativ wenig Holz, ich habe eine hohe Spritzigkeit, nicht viel Holz von der Reifung. Marzipan habe ich ein bisschen und Rosine. Rosine vor allen Dingen dann im hinten raus, im Abgang so ein bisschen, wenn sich das Getreide mit der Süße vielleicht so ein bisschen verbindet. Das ist dieses süße, rosinige einfach, jetzt nicht wie in so einer Sherry-Richtung, aber ich finde trotzdem so ein bisschen Rosinengeschmack ist neben Marzipan, ist dann da.
Ja, als ich den Namen zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, boah, geil, so nach der Band, den Hives oder so, The Hive, und dachte dann auch tatsächlich nicht an einen Bienenstock. Wenn ich jetzt an den Bienenstock als Namen für den Whisky denke, hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Wachsigkeit und ein bisschen mehr Honig gewünscht, aber ich glaube für den Einstieg in den Abend passabel.
Ja. Ich muss sagen, der erinnert mich auch vom Geschmack ein kleines bisschen an den Standard Singleton. Der Singleton ist etwas spritziger, der hier ist etwas wärmer. Der Singleton ist etwas spritziger und hat noch eine bisschen frischere, weiß ich nicht, zitrusfruchtlastigere Note als der jetzt hier. Der ist schon sehr, sehr warm, eben durch die Richtung Honig. Wobei, er ist ja, glaube ich, beim Singleton sogar so eine Honigwabe drauf. Ne? Die schreiben sich das ja auch ein bisschen zu, dass die in diese Richtung gehen. Also die sind schon nah miteinander verwandt, finde ich.
Ja.
Dafür, dass da, ich meine, so viel wird nicht drin sein, sind 16 verschiedene. Aber doch, das ist schon okay. Auch mit 8 Jahren ist er jetzt nicht so jung. Das ist zwar jetzt auch nicht riesig, aber es ist schon okay.
Ja, zumindest die jüngsten Single Malts, die hier verwendet wurden, müssen 8 Jahre gewesen sein. Genau. Es kann tatsächlich sein, dass auch was etwas Älteres mit untergemischt ist.
Genau, also ist ein solider Einsteiger mit 35 Euro. Das ist auch was, da kann man etwas Whisky-Unerfahrene doch mal dranbringen.
Ja, das stimmt. Also so aus dem Bauch heraus hätte ich tatsächlich gesagt, ist das kein Whisky, den ich mir kaufen würde im Nachgang. Da würde ich die 35 Euro anders investieren. Aber für den Einstieg des Abends, wie gesagt, passabel.
Gehe ich mit. Ist jetzt auch, kann man gut mal trinken, würde ich auch nochmal trinken. Aber wenn ich jetzt vorm Regal stehe und ich habe 35 Euro in meiner Hand, dann würde ich vielleicht doch auch was anderes nehmen. Weil der ist halt sehr simpel. Der Abgang ist auch nicht lang. Der ist schon fast kurz.
Ja.
Und der ist auch nicht komplex.
Ja.
Der ist wirklich ein weicher, süßer Einsteiger-Whisky.
Ja. Kurz ist ein sehr gutes Stichwort. Ähnlich kurz.
Ist dein Ding, ne?
Nein, mein Ding ist nicht kurz. Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Kurz?
Der war auch kurz.
Ah, jetzt habe ich es. Die Geschichte der Weems
ist die war auch kurz.
Ja, die ist sehr kurz, die Geschichte. Die gibt es nämlich erst seit 2005. Es ist ein Familienbetrieb. Es sind die Geschwister William und Isabella Weems, die das Ganze führen und leiten. Und Isabella in persona sogar auch als Masterblenderin. Finde ich schon mal sehr, sehr geil. Die Tradition der Familie ist aber um viele Jahrhunderte älter. Der Wohnsitz ist in Fife. Das ist, ich sag mal, ein Landkreis, ein schottischer Landkreis. Das
sieht man oft auf Flaschen, ist mir auch aufgefallen, bei verschiedensten Destillaten schon. Die nehmen nämlich sehr oft Gerste aus Fife. In Fife wird sehr, sehr viel Gerste angebaut.
Ja.
Das haben ganz viele Distillerien, die sich überall in Schottland Gerste aus Fife bestellen.
Ja.
Sehr, sehr bekannte, sehr gute Gerste.
Mhm, ganz genau. Und verrückt ist, ein Großteil dieser Gerste, die dort wächst, ist auf dem Gelände von Familie Weems. Die haben riesige Flächen, die haben riesige Ackerlandschaften und da wird ganz, ganz, ganz viel Gerste für die Whisky-Industrie angefertigt. Deswegen waren die Bande zum Whisky auch immer sehr eng und sehr kurz. Sie haben vor über 200 Jahren einem Kollegen erlaubt, auf deren Land dann eine Destillerie zu bauen, die es bis heute gibt, die bis heute produziert. Nämlich war das 1824 der Kollege John Hack, der die Cameron Bridge Destillerie gebaut hat. Früher auch für Single Malt, mittlerweile rein Grain. Und es gibt ja eh relativ wenige Destillerien, die sich komplett auf Grain spezialisiert haben. Und diese Grain-Destillerie ist die einzige noch in Diageo-Besitzverhältnissen befindliche Grain-Destillerie in Schottland.
Ja, und 2005 haben sie eben mit Wemyss angefangen. Mhm. Eigentlich, der William hat viel Erfahrung gemacht mit französischen Weingütern. Das haben sie nämlich auch.
Ja.
Die Isabella war eher beim Whisky unterwegs. Deswegen ist sie für die Whisky-Auswahl, die Fassauswahl und auch als Masterblenderin tätig.
Mhm.
2010 kam Gin dazu.
Stimmt,
das ist der sogenannte Darnley's Gin, auch von den Weems Brothers and Sisters. Und 2014 haben sie auch angefangen, eigene Single Malt zu machen. Zwar nicht selber gegründet, es gehört ihnen aber, weil sie massiv investiert haben, deswegen in Besitz der Weems Family, die Kings Barns. Ja. Kings Barnes Distillery ist im Besitz der Weems-Geschwister.
Und die sind ja gerade in aller Munde. Also die sind sehr
jung.
Im
wahrsten Sinne des Wortes.
Wortwörtlich. Also es wird nicht nur darüber gesprochen, sondern auch viel davon getrunken. Immer wieder komme ich auf Messen in den Genuss, auch mal Limited Edition, eine Special Bottling von Kings Barnes zu trinken. Und das Zeug ist wirklich lecker und wirklich gut. Und auch die sind ja extrem jung. Die sind gerade mal 10 Jahre am Markt und trotzdem gibt es da schon wirklich feine Destillate. Na klar, kann man sich dann auch aus dem Fasskeller, dem privaten Weems-Fasskeller mal bedienen und da irgendwie auch was Geiles von machen. Aber das neue, gebrannte in der Kings Barnes Distillery, muss ich schon sagen, Hut ab. Habe ich bisher wenig Schlechtes von getrunken.
Genau, und Limited Editions gibt es auch neben der Core Range von den Weems Malls. Es gibt natürlich nicht nur die Cores, es gibt verschiedene Limited Editions. Es gibt neben der Core Range aber eben auch die sogenannte Family Collection.
Ja, genau.
Die Family Collection sind halt ausschließlich Fässer aus dem Familienlager, die sich über die Jahre dort angesammelt haben. Es gibt die Single Cask Range und auch da ist das Namenstypische wieder sehr eng mit dem Geschmack verflochten. Also gerade in dieser Single Cask Range wird der Name auch sehr stark an den Geschmack angelehnt. Und da gibt es zum Beispiel Abfüllungen wie Apricot Oatmeal, das schmeckt dann nach Aprikosen-Hafermahlzeit, oder Heather and Leather.
Ja, davon habe ich auch gelesen, Heather und Leather.
Heide und
Leder.
Und Leder, da weißt du schon, was dich erwartet. Aber was erwartet uns denn mit unserem nächsten Destillat?
Mit unserem nächsten Destillat erwartet uns der König der Gewürze. Vielversprechend, oder? Also das ist doch mal ein Titel, König der Gewürze.
Extrem. Ich fühle mich schon wie auf so einem marokkanischen Markt.
Es ist ja ein alter Bekannter von dir, der König der Gewürze, deswegen.
In der Tat.
So viel fremdeln dürftest du gar nicht.
Ja, und schon steigt's in die Nase.
Wunderschön. Ich habe ihn das letzte Mal bei dir zu Hause getrunken, im Jahre 2021, und seitdem nie wieder gesehen, nie wieder getrunken.
Genau, vom sogenannten Spice King hatte ich mal eine Flasche zu Hause. Begab sich so, dass ich, das ist schon eine Weile her. Du hast den getrunken, da hatte ich den schon eine Weile. Also es muss vor 2020 gewesen sein. Mhm. Da hatten die noch das alte Flaschendesign.
Ja.
Mittlerweile sind die Flaschen ultra schick mit super poppigen Etiketten. Auch das erinnert mich alles ein bisschen an Kompassbox, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja.
Sieht aber sehr cool aus. Die Flaschen sind schön schlank und länglich, gehen nach oben hin ein bisschen auf mit einem coolen, poppigen, sehr, sehr modernen Etikett. Macht richtig was her. Die alten Flaschen sahen deutlich altbackener und cleaner aus. Und so eine Flasche hatte ich noch vom Spice King. Sieht man vereinzelt noch, das war eher so eine zylindrische, oben abgerundete Flasche. Ja, mutet ein bisschen an wie so eine Connemara-Flasche, nur halt klar und nicht mit Grünglas.
Mhm.
Bisschen einfacher, schlichter gewesen. Und da waren wir nämlich in Monschau. Einfach nur so ein Daytrip nach Monschau, ist nicht so weit hier von Köln.
Ja.
Und da haben wir durch Zufall gesehen beim Schlendern, Laura und ich, dass es einen Whiskyladen in Monschau gibt. Nennt sich Angel's Share. Ich habe geschaut, den gibt es heute noch.
Ach, wie cool.
Ja, und da waren wir in diesem kleinen Whiskyladen Angel's Share in Monschau, ohne den vorher zu kennen, auch nur durch Zufall, wie gesagt, entdeckt. Und da sage ich, ja, Whisky, ich kann nie an Whiskyläden vorbeigehen, ohne reinzugehen. Und damals hatte ich schon die gleiche Krankheit wie heute. Ich kann nicht in Whiskyläden reingehen, ohne mit mindestens einem Whisky rauszukommen. Und das haben wir dann natürlich da auch gemacht. Ganz, ganz netter Besitzer. Gar keinen, wenn man so Whiskyläden kennt, die haben immer so riesen Wände voll mit Whiskyflaschen. Ist da gar nicht der Fall.
Ach.
Ist ein sehr, sehr kleines, aufgeräumtes Sortiment. Und da haben wir einfach gesagt, schon mal, was hast du denn? Ich habe mal Bock irgendwie auf was, ja, weiß ich nicht, was man nicht so kennt. Und hat ein paar Sachen rausgekramt. Ich erinnere mich, wir haben da auch einen Rothaus-Whisky probiert.
Hast du den auch mitgenommen dort? Ist das der, den du dann auch zu Hause hattest?
Kann sein. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Kann sein. Wir haben einen Finch probiert.
Mhm.
Da haben wir auf jeden Fall, wir haben einen Finch Whisky Likör mit Honig, den hat Laura sich mitgenommen. Der ist von da. Und ich habe auf jeden Fall den Spice King mitgenommen. Und den hat er halt auch gesagt, guck mal, ich gebe dir mal was, das ist auch nicht so bekannt. Hier Spice King. Und den habe ich mitgenommen, weil er eben ein bisschen würziger war als das andere, was ich da so probiert habe. Und das ist ja auch das, was er sein soll, was er von sich behauptet. Und wie gut oder schlecht er das kann, müssen wir jetzt nochmal gucken, weil meine Spice King Flasche ist schon seit einer ganzen Weile leer.
Ja, das stimmt. Natürlich haben sich seitdem auch unsere Geschmäcker verändert, weil man trinkt ja heute nicht mehr den gleichen Whisky gerne wie noch vor 5 Jahren. Deswegen bin ich sehr gespannt, auch wie er mir gleich schmecken wird.
Ja, und wir sind, glaube ich, jetzt einige, mehrere hundert Whisky-Erfahrungen reicher, als das damals noch der Fall war.
Ja.
Also auch das lässt einen, glaube ich, nochmal ein bisschen feinfühliger schmecken, als das so der Fall
Doch, hast du recht.
Gewesen ist. So, die Farbe ist erstaunlich ähnlich. Also sie haben es geschafft, mit ihrem Farbstoff wirklich alle dieser Core Range Whiskys komplett identisch aussehen zu lassen. Ja. Zumindest jetzt hier in den kleinen Flaschen und im Glas. Ja. Der ist genauso hell.
Mhm. Ja.
Man riecht aber direkt, dass es ein anderes Destillat ist.
Oh, der holt mich viel mehr ab. Der holt mich viel mehr ab. Die alkoholische Note ist fast weg und tritt in den Hintergrund. Mhm. Es kommt eine tolle, gewürzige Note raus.
Wobei ich sie rauchiger als würziger finde. Also ja, würzig, aber hauptsächlich tatsächlich torfrauchwürzig.
Ich bin bei Pfeffer. Weißt du, also ein Gewürz, was auch eine gewisse Schärfe mitbringt. Weil wenn du ein Gericht pfefferst, ist das ja nicht so wie Chili scharf, sondern halt pfeffrig scharf. Und das trifft es, finde ich, auf den Punkt.
Ja, hast du, gebe ich dir recht. Und du merkst aber, dieser Torfrauch, der kann sich nicht dahinter verstecken. Mhm. Der ist schon da, nur der ist sehr leicht. Da merkt man jetzt, dass man keinen rauchigen Blend unbedingt machen wollte. Es steckt nur ein bisschen was drin. Mhm. Das kann er nicht verleugnen.
Richtig, richtig. Primär ist ja die Zusammensetzung beim Spice King so, dass wir uns, glaube ich, in den Highlands, in der Space Side und auf Isla befinden. Ja, ne?
Korrekt. Ja. Ein ganz kleiner Teil Isla und hauptsächlich aber Highland und ein bisschen Space Side.
Ja, also riecht, finde ich, richtig schön voluminös und satt. Na klar, wir haben auch jetzt sehr hohe Außentemperaturen. Diese Woche werden wahrscheinlich wieder die 40 Grad hier knacken. Natürlich macht diese Wärme dann auch etwas mit dem Destillat. Genauso wie man im Winter nicht die vollen Facetten von einem Whisky genießen kann, ist es im Sommer natürlich auch so, dass da durch die ja fast schon Hitze man hier so eine Art Glühwhisky hat.
Also du merkst schon, dass hier mehr los ist als beim Hive gerade eben. Der ist deutlich im Geruch schon deutlich aufwendiger. Da hat man schon ein bisschen mehr, was man rausriechen kann, wenn man das möchte. Der ist ein bisschen wuchtiger, voluminöser, voller, gebe ich dir komplett recht. Von den Eckdaten ist er sehr, sehr ähnlich. Ebenfalls um die 35 bis 40 Euro kostet der, diese 07er Flasche. Hat auch 46%, ist zwar gefärbt, aber auch wieder nicht kühlfiltriert. Also da ist er seinem Vorgänger gerade ebenbürtig.
Ja, und hier steht eine 12 als Jahresangabe drauf. Das heißt, die verwendeten Destillate waren hier mindestens 12 Jahre alt.
Wenn er eine Weile im Glas ist, wird er auch ein Ticken fruchtiger hinter dem Rauch, ne?
Ja, da ist Würzigkeit, Rauchigkeit, Fruchtigkeit, ganz, ganz bisschen Fasseinfluss, gar kein Malz und Getreide.
Merkt man so richtig, aber er ist im Geschmack.
Ja.
Slanche.
Slanche. Schön, sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an einen Inselwhisky.
Mhm.
Nicht unbedingt Isla, sondern eher Skye oder Orkney.
Ich hatte gerade Skye im Kopf.
Ja, ja.
Der geht arg in die Richtung. Der ist torfig, aber nicht so Laphroaig, Lagavulin, Artbeck torfig. Aber du merkst schon, ja, da ist getorfter Stoff drin. Aber trotzdem auch noch halbwegs weich. Ich habe keine große Fruchtigkeit mehr.
Nee.
Versteckt sich schon sehr hinter dem Rauch. Ein bisschen Fasseinfluss, da ist auch kein Schnörkel dran, ne? Da ist keine Nachreifung von irgendwas, das schmeckt nach reinem Bourbonfass, reines Eichenfass zumindest.
Ja, ja.
Und maßgeblich ein leichter Rauch, der hinten raus ein bisschen süßlich wird, ein bisschen rosinig, aber viel mehr Frucht kann ich da nicht entdecken.
Ja, nee, also ich glaube auch nicht, dass das irgendwie nochmal einen Sherry-Kick hinten raus gab oder so. Was ich hinten raus ein bisschen habe, sind leichte Bitterstoffe. Das kann der Holzeinfluss sein. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eine gespritzte Grapefruit von außen leckt, so ein bisschen bitter. Weißt du, was ich meine? Nicht negativ gemeint, aber das ist eine coole Tasting-Note hinten raus, dass nach dem torfigen Rauch, nach dem Volumen, dann ein bisschen, ein kurzer Moment bitter kommt.
Warum machst du sowas? Warum leckst du denn an einer gespritzten Grapefruit?
Damit
im
alle,
Laden schon, ja, um zu natürlich gucken, welche du nimmst?
Ja, damit alle anderen, die später die angelutschten Grapefruits kaufen, Spaß damit haben.
Was machen Sie da, junger Mann? Ich lecke. Sehen Sie das nicht? Warum? Probier. Die ist gespritzt.
Probier das mal aus.
Hier, nehmen Sie die schmeckt gut.
Tja, mal also, so eine Avocado drücken, ob sie reif ist, kann jeder. Aber eine Grapefruit lecken, das ist 2.0.
Ich bin gespannt, wenn ich irgendwann hier in den Netto oder in den Penny komme und sehe dich da. Das ist schon gut. Ja, auf jeden Fall würziger als gerade. Der ist auch ein bisschen scharf, ne? Den merkst du auch auf der Zunge,
merke ich.
Ne? Also da ist, ja. Ich muss sagen, ich persönlich würde, wenn ich Spice King höre, ein bisschen mehr Würzigkeit, ein bisschen mehr Gewürze als nur für mich Pfeffer, Chili, bisschen scharf, Pfeffer und Rauch erwarten.
Ja.
Also ich kenne auch andere Gewürznoten, die schon dominanter da waren, habe ich hier jetzt nicht. Beim Spice King, beim König der Gewürze, hätte ich 2-3 Gewürze mehr eigentlich vermutet.
Noch so ein bisschen Oregano und Curry.
Ja, genau. Ja. Bisschen Muskat noch hinten.
Muskat ist eine schöne Tasting-Note.
Ja, man manchmal tatsächlich.
Richtig. Ja, auch. Also tatsächlich so ein bisschen maritimes Salz. Gerade wenn wir über Talisker, wenn wir über Isle of Skye sprechen, da ist ja dieser durch das schroffe Klima dann eine gewisse maritime Salzigkeit mit dabei. Die habe ich hier nicht.
Ich muss mich vielleicht ein bisschen selber revidieren. Jetzt am dritten Schluck ein bisschen genauer reingeschmeckt. Wenn er ein bisschen steht und dann hast du so den zweiten, dritten Schluck genommen, da kommt doch schon noch ein bisschen mehr Gewürz. Also da geht er zumindest schon ein bisschen in Richtung, ja, zumindest mal so ein Spice-Prinz.
Ja. Zwei dumme, kein Gedanke.
Ja, oh, herrlich. Weil er so ein Spice-Schatzmeister oder so. Vielleicht noch nicht der König, aber...
Aber mehr als ein Hofnarr.
Es ist schon Landadel.
Sehr gut.
Ist schon Landadel.
Spice-Fürst.
Das ist ein geiler Name. Nimm doch mal so einen Whisky, so ja. Der Whiskast Gewürzfürst.
Oh, das müssen das wir ist, uns aufschreiben.
Das müssen wir vor allem jetzt schützen lassen, damit uns das Gewürzfürst.
Ja, ja.
Ich sage euch da draußen, wenn ich einen Whisky entdecke, der Spicefürst heißt oder Gewürzfürst, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Wir haben es hier auf Ton, das ist originär. Gewürzfürst.
Göttlich, einfach göttlich. Oh, herrlich. Auf jeden Fall holt er mich circa doppelt so viel ab wie der Hive.
Ja, ich glaube, es kommt halt drauf an, was du für ein Typ bist. Das ist ein komplett anderer Whisky-Charakter. Cool ist, gleiche Rahmenbedingungen, also Alkoholgehalt, Preis, ist alles gleich. Mhm. Ein komplett anderer Charakter. Ich meine, klar, du hast komplett andere Whiskys reingenommen. Aber je nachdem, was man für ein Typ ist, der eine ist wirklich sehr süß und fruchtig. Der andere, der ist jetzt schon sehr würzig, leicht rauchig. Ich bin gespannt, was gleich noch als drittes kommt. Es ist, da kann man wirklich sagen, der eine kann den nehmen und der andere kann den nehmen, je nachdem, was einem so näher liegt. Es gibt halt beides. Du hast vorhin schon gesagt, die Riesenländereien der Weems Family, die sind so lange in Familienbesitz. Die sind sogar seit über 800 Jahren die Besitzer des
Weems Castle.
Des Weems Castle?
Ja.
Das Weems Castle seit über 800 Jahren Familienbesitz. Mhm. Das ist schon auch nicht schlecht. Ja, die kümmern sich darum, die pflegen das. Das ist schon auch ein geiler Familienbesitz, so ein Castle zu haben.
Ja, voll geil. Und vor allen Dingen, wenn man dann wirklich mal in der Region ist, sich ein paar Destillerien anschaut, dann kann man das ja nochmal mitnehmen, hat den Whisky-Kontext, den Whisky-Hintergrund und es ist trotzdem ein bisschen Kultur und Sightseeing.
Ja, absolut. Was man nicht vergessen darf, ist, sie waren nicht ganz alleine dabei, sondern gerade bei der Kreation der Core Range und vor allen Dingen bei der Single Cask Range hat der Charles McLean einen ganz maßgeblichen Einfluss genommen. Und Charles McLean sagt jetzt nicht jedem was, aber er hat mittlerweile über 20 Bücher über Whisky verfasst, ist so ein Whisky-Gelehrter, ein ganz anerkannter Whisky-Kenner auch. Also der Mann kennt sich einfach aus. Merkt man auch daran, dass er Keeper of the Quich ist.
Ja, Quiche. Keeper of the Quiche. Also nicht französisch Quiche, sondern...
Ich wollte gerade sagen, der Schütze der Quiche. Jemöse Quiche.
Ja, der Gewürzfürst braucht ja noch eine Aufgabe. Der muss ja auch noch auf den Quiche aufpassen.
Was ist das eigentlich? Und wie wird man das? Reden wir doch mal darüber.
Ja, also man kann ausschließlich dafür, ich sag mal, vorgeschlagen, nominiert werden. Es geht darum, dass man nachweisen muss oder dass einem nachgewiesen werden kann, dass man für den Erhalt der schottischen bzw. Whisky-Kultur einen erheblichen Beitrag leistet. Viele Jahre, Jahrhunderte war es so, dass diesen Ehren nur Schotten zuteil werden konnte, aber mittlerweile gibt es sogar eine Handvoll deutsche Kandidaten, die diese Ehre in Empfang nehmen durften.
Unter anderem Peter.
Unter anderem unser lieber Freund Peter Klaas von Scotia Spirit.
Korrekt. Also genau genommen sind die Keepers of the Quich ein Verein. Es ist eine Ehrung. Das sind halt Leute, die sich ganz besonders für Whisky eingesetzt haben und, interessante Randnotiz, mindestens 7 Jahre lang sich wirklich für Whisky eingesetzt haben. Also nicht so, wie wir jetzt hier wissentlich 2 Jahre so ein bisschen Podcast machen, sondern mindestens 7 Jahre müssen die sich wirklich hart für den Whisky eingesetzt haben. Denn es ist eine Gesellschaft, die sich der Pflege, der Wahrung und der Förderung der schottischen Whisky-Kultur verschrieben hat. Und, weil du sagtest mal nur Schotten, mittlerweile sind es ca. 2800 Mitglieder. Das ist für weltweit gar nicht so viel. Aus über 100 Staaten. Also krass. Die haben das so ausgeweitet, dass es jetzt über 100 Staaten sind. Und wie du richtig sagst, man kommt da nur auf Einladung rein.
Ja.
Super interessant fand ich aber, die müssen dich nicht einfach nur, also dich muss nicht einfach nur einer einladen. Hallo Johannes, hier willst du Keeper werden, komm mal vorbei. Sondern es müssen mindestens 2 Mitglieder sein, die dich vorschlagen.
Ah.
Und lustig ist, diese 2, die dich vorschlagen, die müssen alle Kosten tragen, die das nach sich ziehen.
Nein.
Das heißt, die müssen sich auch wirklich sicher sein. Wenn jetzt 2 Mann, nämlich den Johannes, vorschlagen, du sagst, oh, ich nehme die Ehre gerne an, dann müssen die blechen dafür, die 2, krass, die dich vorgeschlagen haben. Das ist eine richtig coole Sache. Genau, 1988 wurde diese Gesellschaft gegründet und zwar von großen Trägern. Mhm. Und viele davon kennt man, ein paar gibt es nicht mehr, aber damals waren das Ballantines, die Shivas Brothers, Edrington, man kennt das aus unserem Podcast, die Edrington Group, Giusterini & Brooks, United Distillers, kennt man heute nicht mehr. Und wenn man sie noch kennt, ist heute Diageo. Mhm. Gab es damals aber noch nicht. Das heißt, es waren damals United Distillers, die haben das Ganze getragen. Und heute wird es immer noch getragen von verschiedenen großen Trägern. Muss ja auch ein bisschen Geld beigeschossen werden. Und es muss ja auch einer den Willen haben, dass man sein Gut schützt, nämlich den Whisky. Heute sind es unter anderem, sind es viel, viel mehr, aber unter anderem die bekannten Namen Beam Suntory, Benriach, Barry Bros & Rudd, Glenmorangie, William Grant & Sons, Gordon MacPhail, Signatory Vintage Respekt. Und diverse andere. Man merkt extrem viele unabhängige Abfüller dabei.
Ja.
Die sind natürlich auch immer sehr breit aufgestellt und die tragen das Ganze bis heute. Diese Ehrung, wenn du sie entgegennimmst, findet zweimal im Jahr statt, nämlich auf dem Blair Castle in England. Und bist du das einmal, bleibst du es auf Lebenszeit.
Ja.
Diese Ehrung geht nicht nach ein paar Jahren wieder weg, sondern die bleibt dir auf Lebenszeit, weil du natürlich deine Leistung immer gebracht hast und entsprechend das Kulturgut gepflegt hast. Und dafür ist man dir ein Leben lang dankbar. Also es ist eine Auszeichnung. Wenn einer, der euch begegnet, sagt oder ihr hört, der ist Keeper of the Kirch, dann hat er wahrscheinlich ziemlich viel Ahnung von Whisky und der hat der Whisky-Kultur viel, viel Gutes getan.
Ja.
Und das traf eben auch auf den Herrn Charles McLean zu oder trifft noch auf ihn zu, auf Lebenszeit, der sehr eng, der maßgeblich diese Core-Range mitgestaltet hat. Also auch das ist nicht aus der Feder von Ahnungslosen entstanden, sondern da sind schon Leute dran gewesen, die Ahnung davon haben, unter anderem er und eben diese Single-Cask-Range und noch ein paar andere Geniestreiche, die hat er maßgeblich mit zu verantworten.
Dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir ihn würdigen und auf ihn anstoßen mit seinem dritten und letzten Core-Range-Produkt. Und jetzt wird es etwas qualmiger. Wir reden nämlich vom Peat Chimney. Also vom torfigen Schornstein, wenn du es streng übersetzt. Jetzt hätte ich fast ein Fauxpas begangen und hätte mir selber eingegossen.
Bist du das war? Das
ja, ich weiß.
Gescheuert. Oh. Es verspricht, rauchig zu werden. Die Farbe, ach sag, ist die gleiche wie die anderen.
Ist alles gleich. Boah, bei dem Namen hätte ich mir aber jetzt eine Rauchbombe
erwartet. Das ist verrückt, das muss ich jetzt erstmal evaluieren, was ich hier rieche.
Ja.
Du, der riecht viel weniger rauchig und viel fruchtiger als der Spice King gerade.
Ja.
So, was hatten wir aber schon mal, erinnerst du dich? Der verarscht dich dann, der war im Geschmack viel, viel rauchiger, aber im Geruch viel milder. Das ist hier der Fall.
Ja.
Ich hätte jetzt auch gedacht, da kommt so ein richtiger kalter Rauchschwall entgegen, als wenn mir gerade hier der Heiner, der die zweite Stange heute geraucht hat, mich anhustet. Gar nicht.
Nee. Und auch also das komplette Gegenteil von kaltem Rauch. Das ist richtig schön warmer Rauch.
Vor allen Dingen, der riecht auch gar nicht so torfig. Du merkst nur eine ganz leichte Nuance vom Rauch im Hintergrund. Wie gesagt, beim Spice King gerade schon etwas dominanter. Und da hast du schon gemerkt, dass das nur ein leichter Rauch. Hier merkst du noch weniger Rauch, aber mehr Frucht. Ich habe plötzlich wieder helle Früchte im Vordergrund.
Ja. Ja, auch interessant ist, dass es wieder helle Früchte sind. Vielleicht verarschen uns auch unsere Augen, weil es so hell ist, dass wir eben auch kein Sherry- oder Wein-Einfluss riechen. Aber ich rieche auch eher helles Obst.
Bisschen offen stehen lassen mal. In der Zwischenzeit können wir aber auch sagen, was vielleicht ein kleiner Hinweis darauf ist. Hier wissen wir 58% Speyside Whisky drin.
Ach.
Das ist schon mal ein Indikator dafür, dass es gar nicht so krass ist. Aber dennoch 34% Islay.
Mhm.
Und 4% kommen von den Highlands und von den Islands. Allerdings getorft.
Ja.
Getorfter Highland und Island Whisky.
Ja.
Das könnte sowas wie ein Talisker sein. Das könnte sowas wie ein Toda Bake sein. Das könnte, na gut, ein Rasai wahrscheinlich nicht, aber ne, so in die Richtung getorftes Zeug.
Interessant. Sehr, sehr interessant.
Aber ich finde, also das finde ich extrem interessant gerade, weil du riechst die Speyside raus, du riechst aber nicht 34% Island Whisky raus.
Ja, was ich auch wirklich abgefahren finde, die Cask Strength vom Spice King ist nur ein Double Cask. Das heißt, es sind nur zwei Single Malts, die verblendet worden sind.
Mhm.
Und es heißt, eine spezielle Orkney-Distillerie und die nördlichste Islay-Distillerie. Also ist es schon sehr eingeschränkt.
Kleine Hinweise.
Ja, kleine Hinweise. Aber hier ist es, glaube ich, wirklich sehr wild in der Komposition.
Ja, also die Rahmenbedingungen sind wieder sehr ähnlich. 0,7er Flasche kostet zwischen 35 und 40 Euro, hat 46%, ist nicht filtriert, soll den Islay-Charakter spiegeln. Wie gesagt, aktuell ist für mich ein bisschen mehr Speyside-Charakter als Islay-Charakter da. Das werden wir gleich im Geschmack merken. Was mir gerade aufgefallen ist, 58% plus 34% plus 4%, das reicht nicht ganz. Da sind noch 4% Undefinierbares drin, die fehlen. Ja. Kommen wir auf 96. Weiß ich nicht, vielleicht ist da noch irgendwie 4% Schnittlauch drin. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, Schnittlauch. Sagen wir Grain Whisky. Das sind die Zahlen, die wir gefunden haben. 4% undefinierbares Ingredient befinden sich darin.
Vielleicht waren das ja auch genau die 4% Angel's Share. Und sie sind einfach weg.
Genau.
Prost, mein Lieber.
4% Erbsensuppe.
Slanche.
Keeper of the Schabernack.
Super. Also der überzeugt mich. Der überzeugt mich wirklich.
Als Helles Kahnter ist der Rauch auch.
Ja, und also logisch, dass wir den ans Ende stellen. Aber auch geschmacklich ist der tatsächlich gerade bei mir vorne, vor beiden.
Bei mir auch. Also das ist, können wir gerade mal vorwegnehmen, das ist meine Nummer 1. Die Nummer 2, die teilen sich die zwei anderen. Der Spice King war ein bisschen runder und ein bisschen vollmundiger. Aber der Hive, der hat mich schon mit seiner Süße und seiner Weichheit, das mag ich schon auch gerne. Aber das ist klar die Nummer 1. Vor allen Dingen, weil der ist am komplexesten. Mhm. Der hat im Geschmack, kommt er komplett anders rüber als im Geruch, weil das ist das Typische, du riechst kaum Rauch, mehr Fruchtigkeit, du trinkst ihn, da ist der Eiler-Rauch. Aber dieser Eiler, Torfrauch, der ist schön abgestimmt, bettet sich ein in eine, die ist gar nicht mal sehr getreidig, etwas fruchtige, etwas holzige und doch würzige Note. Und der Torfrauch, der bettet sich halt wirklich schön ein. Das heißt, der frisst das Ganze nicht auf, der überwiegt es nicht. Es kommt immer noch eine schöne, leichte Süße mit. Ja. Aber der Torfrauch fügt sich schön ein. Also wenn ich fürs gleiche Geld die Wahl zwischen den drei Destillaten habe, wähle ich hier wirklich den rauchigsten in Peat Chimney, weil er am komplexesten noch ist und weil er uns am meisten überrascht hat.
Ja. Definitiv. Und ich finde auch, dass dieser leichte Torfrauch in jeder Phase des Geschmacks präsent ist. Du hast ihn in der Nase, du hast ihn anders im Geschmack vorne auf der Zunge und er kommt nochmal anders im Finish hinten raus. Also das Finish ist lang, ist so lang wie die beiden Finishes von den beiden vorher zusammen. Und das gefällt mir eh immer gut, wenn man sich länger noch mit einem Schluck Whisky beschäftigen kann und man nicht sofort nachschütten muss, um wieder Geschmacksnuancen zu haben.
Ja, das ist gut. Der gefällt mir auch. Er hat keine phenolige Note, auch keine, manchmal hast du so eine Gumminote. Da ist vielleicht ganz leicht, was so ein bisschen in Richtung Gummi geht, aber nur ganz leicht. Das ist schon ein schöner Rauch, also ein sehr angenehmer, harmonischer Rauch. Ja. Du merkst ein bisschen Alkohol, aber jetzt nicht übertrieben. Er hat halt auch 46%, das ist jetzt keine 40% Abfüllung. Auch gut, mag ich mehr. Ab 46% geht der Spaß los.
Mhm. Ist doch ein interessantes Prinzip, mal einen fruchtigen Speyside-Whisky dann zu vermählen mit einem torfigen Eiler-Whisky. Weil in der Regel hast du ja dann ein fruchtiges Grunddestillat und finishst das zum Beispiel in einem Eiler-Fass. Aber dass man tatsächlich einen Blended-Whisky nicht regionsspezifisch macht, also nur einen Insel-Whisky oder nur ein Secret Speyside aus verschiedenen Speyside-Blends, sondern wirklich mal regionsübergreifend da diese Blends kreiert, gefällt mir wirklich gut.
Ich überlege gerade, wenn ich jemanden an rauchigen Whisky ranführen sollte, dann wäre das gar keine schlechte Wahl, weil der wirklich so harmonisch abgestimmt ist und relativ sanft an das Thema rangeht. Relativ sanft, aber doch einen etwas stärker getorften Whisky unterstreicht. Mit schönen Speyside-Noten. Also das ist ein guter Ranführ-Whisky an rauchige, torfige Whiskys.
Ist es. Haben sie sich auch zum Ziel gesetzt? Also das haben sie reingeschrieben. Das Ziel war, mit diesem Peat Chimney etwas zu erschaffen, was auch Whisky-Neueinsteiger nicht direkt die volle Keule Qualm gibt, sondern ein bisschen behutsam daran fängt. Und das klappt. Ja. Das klappt wirklich gut. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen eher so an ein Lagavulin erinnert, als an die Kollegen Lafroig oder Artbeck. Gefällt mir wirklich gut. Wirklich.
Ist die spannende Frage, was ist da an Islay Whisky drin? Hm. Also man erzählt sich ja immer, wenn irgendwo Islay Whisky drin ist, dann ist es immer Cowell Iller. Weil jemand anders gibt nichts her. Man munkelt halt so. Also es kann natürlich sein, dass das auch alles Cowell Iller ist, aber man weiß es halt im Endeffekt dann doch nicht. Vielleicht hat dann doch noch einer was hergegeben oder so, keine Ahnung. Ja. Aber eigentlich ist das so, wo man immer sagt, naja, die anderen, die haben halt gar nicht so. Die kommen, die kriegen ihren, nehmen wir selber ihren Bedarf gedeckt. Deswegen, das ist immer das Interessante, man kann ja nur spekulieren. 16 verschiedene Whiskys sollen da drin sein, überall in der Core Range. Ne? Ja. Das ist schon eine Masse.
Ist es wirklich. Ist es wirklich. Gern würde ich euch noch daran teilhaben lassen, was Weems denn eigentlich auf Gälisch heißt. Wir haben uns ja hinlänglich mit der Aussprache jetzt schon beschäftigt.
Und natürlich erstmal sagen muss, es ist der Familienname. Ja. Ne? Es ist relativ simpel, aber eben ein Familienname mit Bedeutung.
Ja. Und auf Gälisch übersetzt heißt das Cliff. Höhlen. Das liegt wahrscheinlich an der Region. Also wenn wir uns von Edinburgh ein bisschen in den Norden begeben, dann ist so der nördlichere Landkreis über Edinburgh ist Fife. Und da steht auch das Castle Weems. Und natürlich an dieser schroffen Ostküste Schottlands, da sind dann auch diese berühmten hohen Klippen, diese Steinklippen. Und in diesen Klippen gibt es auch dann Höhlen, die Tiere nutzen zum Nisten, die über die Jahre, Jahrhunderte entstanden sind durch die Witterungsverhältnisse. Und diese Cliffhöhlen heißen auf Gälisch Weems.
Let's go to the Weems.
Weems.
Ja, fein.
Aber wieder was. Habe ich neulich als Feedback gehört, dass wir die letzten Folgen wieder etwas alberner waren als davor, aber es wurde für gut befunden.
Okay, gut. Das liegt an deinem albernen Gesicht, da werde ich immer ganz kreativ.
Ich kann doch nichts dafür.
Das ist wieder besonders albern heute. Oh, nee, Gott, schön. Ja. Also haben wir wieder, also tatsächlich, den Hive und den Peat Chimney kannte ich vorher auch noch nicht. Der Spice King ist schon länger her, von daher war es für mich nochmal ganz erfrischend, das jetzt zu schmecken und zu erleben. Und ich finde es halt auch wirklich nicht schlecht, zwischendrin mal einen Blend einzuschieben. Ich möchte da nochmal betonen, ja, Single Malt ist geil.
Ja.
Aber tatsächlich gibt es auch viele Blends, da sage ich, gut, okay, ich würde aber immer den Single Malt vorziehen. Aber es gibt natürlich auch so ein paar, ich bin ja bekennender Compass-Box-Fan. Die haben ja Geschmäcker da rausgeholt. Also da werde ich wirklich, da werde ich ganz wuschig, wenn ich das trinke. Hab jetzt neulich auch bei Whisky und Genuss in Dresden, toller Whisky-Laden, wo wir waren, den Nectarosity nochmal probiert. Es ist wieder Wahnsinn. Ich habe da echt ein paar richtig geile Single Malts getrunken. Und der Nectarosity steht den aber einfach so gut wie in nichts nach, weil der wirklich einfach lecker ist.
Ja.
Also es gibt schon so ein paar wirklich, wirklich gute Blends und der Wemyss ist sicher eher ein Einsteigerprodukt, er ist aber auch relativ kostengünstig. Mich würde interessieren, das machen wir bestimmt irgendwann mal, was so Special-Abfüllungen von Weems können, ja, ne, die drauf haben.
Also ich habe zwei Ideen schon für Weems 2 und Weems 3. Weems 2 wäre für mich tatsächlich die Cask-Strength-Folge, dass man uns einmal mit den gleichen Dreien beschäftigen, nur eben in Fassstärke. Und Weems 3 wären dann die Limited Edition oder eben Single Casks oder wenn man drankommt aus der Family Collection etwas. Aber so Weems 2 und 3 hätte ich schon ein bisschen Bock zu.
Ja, weil das wäre echt interessant, mal zu gucken, wie denn so zum Kern, zum Standardprodukt dann der Unterschied ist, wenn man sagt, jetzt habe ich hier was ganz Besonderes, was eben nicht so alltäglich ist.
Ja.
Das wäre mal cool. Also da hätte ich auch Interesse dran, weil na klar ist das jetzt ein Einsteigerprodukt. Das ist ja auch die Einsteigerserie. Ne? Das muss man sagen, für moderate Kosten kann man das mal machen. Aber kann sie natürlich auch für 35 Euro einen Single Malt holen. Ne?
Das stimmt.
Wäre wirklich interessant, dann zu wissen, was die spezielleren Sachen so am Kasten haben.
Da hast du recht. Ja, wir haben diese Woche Zweijähriges, mein Lieber.
Echt, ist das so?
Ja.
Ich vergesse meinen Geburtstag schon immer und jetzt auch noch das. Das ist einfach zu viel Jubiläum für mich. Tatsächlich 2 Jahre, jetzt habe ich gar keine Tröte.
Ja, jetzt haben wir keine Tröte.
Dann müssen wir... Ja, aber auch kein irgendwie Yes-Törtchen mit so einer Kerze drauf oder so zum Auspusten und was wünschen.
Schade. Ja, wir hatten am 22.06. kam die legendäre Folge 1 über Glenfiddich raus und jetzt sind wir 54 Folgen später. Das heißt, wir haben wortwörtlich genau den 2-Wochen-Rhythmus eingehalten über 2 Jahre, um auf 54 Folgen zu kommen. Und ja, jetzt ist Whiskast 2 Jahre alt.
Es ist schön mit euch. Es macht Spaß.
Ja.
Das kann man weitermachen.
Ja.
Das ist so. Also wir haben ja auch Spaß dabei. Manchmal ein bisschen. Ja.
Ist es wirklich. Auf die nächsten 2 Jahre. Ja, was steht sonst noch Cooles an demnächst? Wir haben wieder ein Präsenztasting bald geplant, nämlich bei unserem lieben Kollegen Guus Auguste mit seinem französischen Restaurant Chez Guus. Und da werden wir Ende Juli ein großartiges Food Pairing machen mit 5 französischen Whiskys und dazu einer Mixed Platt aus der Küche von Guus. Es sind noch Plätze frei, also wenn ihr das hört und spontan Bock habt, kommt zu uns. Wir freuen uns richtig doll auf euch.
Kommt zu uns, kommt in unsere Arme, lasst euch drücken. Nee, tatsächlich, ich habe auch ganz, ganz großen Bock da drauf. Kleines französisches Bistro von einem Franzosen geführt mit so schönen französischen Spezialitäten dazu. Unser wunderschönes Haupt, das französische Whiskys transportiert und reicht und etwas dazu erzählt. Keepers of the Schabernack, die sie nie unterkriegen lassen. Also das wird eine ganz, 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 ganz fantastische Nummer, auf die ich ganz, ganz große Lust habe. Vor allem französische Whiskys ist jetzt nicht so alltäglich. Wir hatten mal ein paar Franzosen bei uns. Den Amorique haben wir mal einen gehabt.
Ja.
Da sind wir auch noch eine Folge schuldig. Wir hatten nur mal so einen einsamen Amorique.
Ja.
Und Maillère, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Sache gewesen. Nee, da habe ich große Lust drauf, weil französische Whiskys sind ja jetzt auch nicht so das Bekannteste. Das wird cool.
Ja. Wenn es klappt und wir von dem Abend noch mit 5 Pfützchen in den Flaschen nach Hause gehen, machen wir vielleicht einfach eine Special-Folge als Food-Pairing-Recap mit unseren 5 Franzosen.
Das kann man sich überlegen, das gucken wir mal. Ja. Vielleicht trinke ich die aber auch alle leer.
Das entweder bin aus ich mir Frust noch nicht oder sicher. Vor Begeisterung.
Da bin ich mir noch nicht sicher.
Ja.
Aber vielleicht einfach, weil ich Durst habe.
Oder so. Ist ein legitimer Grund.
Deswegen, ne? Denke ich auch. So, bevor das hier noch ausartet, jetzt Ruhe im Karton.
Ruhe. Alles klar. Dann, wir hören uns. Vielleicht sehen wir uns bald. Wir wünschen euch alles Gute, eine schöne Zeit und bis denn.
We'll be back.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.